unter freiem Himmel. Das Lagerfeuer für NomadenchristInnen. RevLab. Hallo und willkommen zurück am Lagerfeuer. Ich studiere ja noch, ich mache meinen Master in Theologie an der Uni Zürich und da habe ich kürzlich eine Arbeit geschrieben über eine Predigt. Und in dieser Predigt ging es darum, dass der Prediger Beziehungen, vor allem Liebesbeziehungen zwischen ChristInnen und Nicht-ChristInnen verurteilt oder als gefährlich darstellt. Mich hat diese Predigt natürlich schon beim ersten Lesen provoziert, weil sie irgendwie nicht in die heutige Zeit passt und auch nicht in meine Auffassung von Glauben und Christsein, in dem es durchaus Beziehungen und Gemeinschaft mit auch andersgläubigen oder nichtgläubigen Menschen geben soll. Und ich habe das in meinem Nachwort zur Arbeit auch so formuliert und vor allem darauf hingewiesen, dass ich selber auch von dieser Kritik dieses Predigers betroffen bin, weil mein Partner nicht religiös ist. Und ich habe das bewusst transparent gemacht, damit man mir nicht vorwerfen kann, dass ich die Predigt in die eine oder andere Richtung interpretiere, zu meinen Gunsten oder auch irgendwie aus einem inhärenten moralischen schlechten Gewissen zum Beispiel. Ich wollte das transparent machen. Bei der Besprechung der Arbeit meinte mein Professor, solche persönlichen Dinge hätten eigentlich in einer wissenschaftlichen Arbeit nichts zu suchen. Und ich dachte doch, es ist eigentlich wichtig, dass ich meine eigenen Voreingenommenheiten transparent mache. Nun besuche ich im Moment ein Seminar, in dem es um Sozialforschung geht, um qualitative Forschung und da fällt es mir irgendwie wie Schuppen von den Augen. Da spielt die Selbstreflexion eine sehr große Rolle. Und zwar macht es einen Unterschied, wie ich die Welt sehe, wer ich als Person bin. Also jetzt ganz ein banales Beispiel, wenn ich auf der Straße jemanden anspreche, weil ich etwas suche, eine Hausnummer oder eine andere Straße, dann spielt es eine Rolle, ob ich das als ich, als Evelyn tue oder ob ich ein 2 Meter großer Mann bin mit Tattoos auf den Armen und im Gesicht. Dann reagieren die Menschen anders auf mich und geben mir unter Umständen auch anders Auskunft. Umgekehrt prägt diese Persönlichkeit aber auch, wie ich die Welt sehe, weil ich als Evelyn habe andere Erfahrungen gemacht mit der Welt als dieser 2 Meter große Mann mit Tattoos im Gesicht. Ganz einfach kennen wir das im Alltag auch aus Suchmaschinen, mit denen wir arbeiten. Wenn ich etwas google, dann spuckt mir die Suchmaschine was anderes aus als meinem Kollegen, weil Google etwas weiß über mich, meine Interessen, dessen, was ich wahrscheinlich suche. Und das ist nicht dasselbe wie das, was mein Kollege oder meine Kollegin normalerweise sucht. Wer ich bin, das beeinflusst, wie ich die Welt sehe, aber das beeinflusst auch, wie mir die Welt begegnet. Und in der Forschung muss man das immer reflektieren, in der Sozialforschung. Ich muss mir bewusst sein, dass die Menschen in einer Befragung auf mich anders reagieren als auf meine Kollegin, die dieselbe Untersuchung durchführt. Es kommt darauf an, wie ich mich vorstelle zum Beispiel, welche Titel ich nenne, welchen beruflichen Hintergrund, ob ich persönliche Interessen nenne oder nicht zum Beispiel. Es spielt eine Rolle, wie meine Mimik aussieht. Es spielt vielleicht eine Rolle, was ich trage und was das für Konnotationen hat. Ich höre aber auch andere Dinge im Gespräch. Mir fallen andere Dinge auf bei der Analyse eines solchen Interviews und ich stelle andere Anschlussfragen als meine KollegInnen. Neutrale Wissenschaft gibt es in den allerwenigsten Bereichen. Und heute geht es hier in dieser Podcast-Folge darum, wie sich das in der Theologie äußert. Und ich meine das jetzt nicht nur für mich als Theologin oder angehende Theologin, sondern auch ganz normal für gläubige, zweifelnde oder atheistische, agnostische Personen, wenn sie über Gott und die Welt nachdenken. Wer man ist, was man erlebt hat, wie man sich Gott vorstellt und wie man an Bibeltexte herangeht, das ist anders, je nachdem, wie man aufgewachsen ist, religiös, wie man geprägt wurde, welche Bücher man liest, welche Podcasts man hört, welche Menschen einen prägten in der religiösen Entwicklung und mit welchen Menschen man heute spirituell unterwegs ist. Zum Beispiel bei der Bibelinterpretation. Es ist ganz wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, dass was ich lese, zu welchem Schluss ich komme, was für Querverbindungen ich zwischen Texten mache, was ich assoziiere, was ich in einen Text hineinlese oder auch welche Bibelübersetzung ich überhaupt wähle zum Lesen, das hat ganz viel mit mir als Person zu tun. Ich nehme mal ein Beispiel, eine Geschichte im Neuen Testament, in der Jesus jemanden heilt. Das gibt es ja mehrere solche Geschichten, wo Jesus einer Person begegnet, die mit einem körperlichen Leiden lebt, zum Beispiel einer Lähmung oder einer Krankheit und die Jesus dann gesund macht im Laufe der Geschichte. hat die Art, wie ich diese Geschichte interpretiere und wie ich mich hineindenke, damit zu tun, ob ich selber körperliche Beeinträchtigungen kenne, die meinen Alltag prägen, oder ob ich mich als körperlich gesunde Person wahrnehme? Natürlich. Ich war mal in einem Seminar, da haben wir Exerzitien gemacht, sogenannte. Das ist, wenn man einen Bibeltext hört und sich da ganzheitlich hineindenkt, wer bin ich in dieser Geschichte, was spüre ich, was höre ich, was sehe ich von meinem inneren Auge. Und da haben wir so eine Geschichte gehört und uns danach darüber ausgetauscht. Und es war sehr unterschiedlich, als wer man sich beim Hören dieser Geschichte wahrgenommen hat. Ob man sich eher zum Beispiel mit den Jüngern identifiziert hat, die da genannt werden, die dabei sind und ZeugInnen werden davon, dass Jesus eine Person heilt. Ob man sich als die geheilte Person identifizierte oder ihre Angehörige, das war völlig unterschiedlich. Und ich glaube, das ist sehr persönlich. Ein anderes Beispiel wären die Texte über Sklaverei in der Bibel. Da spielt es eine Rolle, ob ich mich jetzt eher als Ausbeuterin sehe, als Profiteurin eines kapitalistischen globalen Systems, oder ob ich selber von Arbeitsausbeutung betroffen bin. Da interpretiere ich diese Bibelstellen anders, ich höre andere Nuancen und ich würde damit auch zu anderen ethischen Schlüssen kommen. Oder als drittes Beispiel ist die Interpretation der Bibel in Bezug auf die Rolle der Frauen in den Gemeinden, zum Beispiel das Frauenpriestertum, vielleicht eine andere, ob ich als Evelyn reformierte Person das lese, ob ich eine katholische Frau bin oder ob ich ein katholischer Theologe, vielleicht ein Bischof bin, der unter Umständen viel zu verlieren hat in dieser Diskussion. Natürlich spielt das eine Rolle, natürlich ist das ein Unterschied. In dieser letzten Frage wird klar oder kristallisiert sich so ein Brennpunkt heraus in dieser Diskussion um das Frauenpriestertum, wo tatsächlich eine ganz bestimmte Schicht von Menschen das Sagen hat. Und das ist genau diese Schicht, weiße, mitteleuropäische, gebildete Männer, die ganz lange das definierten, was als Standard galt und deswegen auch als objektiv. Weil es in der Akademie und auch in Kirchenleitungen keine Vielfalt gab und heute auch vielerorts noch nicht gibt, war das als Standard, was diese homogene Gruppe mit ihrer Sicht auf die Welt, die natürlich eine sehr ähnliche war, untereinander definierte, weil sie die anderen Weltsichten gar nicht in ihre Überlegungen mit einbezogen. Das verändert sich heute zum Glück. Ich denke da zum Beispiel an Sarah Wetscherer mit ihrem Buch «Wie ist Jesus weiß geworden?», in dem sie auf Rassismus und strukturellen Rassismus in der Kirche aufmerksam macht. Mir kommt aber auch ein Vortrag in den Sinn am Europäischen Theologiekongress in Zürich vor 2 Jahren, an dem eine Theologin aus Hongkong, ich habe das jetzt noch kurz in meinen Notizen nachgeschaut, Sonja Kwok Wong über postkoloniale Theologie sprach. Und sie hat ein Beispiel gebracht. Und zwar gibt es diese Stellen in der Bibel, in den Samuel-Büchern, wo das Volk Israel sehr gerne einen König hätte. Und der Prophet Samuel macht ihnen aber klar, welche Nachteile mit einem König verbunden wären. Wer das nachschlagen möchte, zum Beispiel in 1. Samuel Kapitel 8. Und Sonja Kwok Wong hat da erklärt, dass diese Bibelstellen, in denen der Prophet sagt, wie viel man einem König zum Beispiel abgeben muss an Tribut und dass der dann die besten jungen Menschen abzieht, um sie in seinem Hofstaat zu gebrauchen und das beste Land dann für sich beansprucht und so weiter, dass das nicht eine Prophetie in Bezug auf eine mögliche Zukunft Israels mit einem König ist, sondern dass das Kritik ist an der persischen herrschenden Macht und ihrer Tributpolitik. Also, dass da auf eine kodierte Art und Weise etwas beschrieben wurde, was zu dieser Zeit Realität war, aber nicht offen aufgeschrieben werden durfte. Also, dass man nicht die Herrschaft öffentlich kritisieren durfte, sondern das so verklausuliert in einem prophetischen Text machen musste. Ich fand das wahnsinnig spannend zu hören und ich glaube, niemand von den weißen mitteleuropäischen Anwesenden hätte das irgendwie auch bemerkt in diesem Text, dass es da um einen Mechanismus zwischen Unterdrückten und Unterdrückern geht, der real war und der sich nicht nur auf eine mögliche Zukunft bezieht. Da braucht es eine postkoloniale Sicht auf diese Bibeltexte. Und das macht diese Texte reicher und das macht die Bibel vielfältiger und die Interpretationen, das führt einen auf andere Perspektiven und das verändert dann wiederum, wie ich die Welt sehe. Deswegen finde ich das ganz wichtig und eine Bereicherung. Und gleichzeitig impliziert das auch, dass ich mir bewusst mache, dass meine Sicht auf die Bibel, meine Sicht auf Gott, auf Theologie, auf Kirche einfach eine mögliche ist und dass die geprägt ist von dem, was ich schon erlebt habe. Manchmal fällt ja der Satz, die Bibel ist da ganz klar in Bezug auf eine Frage und meistens sollten da sofort die Alarmglocken schrillen, weil das stimmt so nicht. Es gibt ganz verschiedene Faktoren, die eine Auslegung beeinflussen können und das, wer ich bin als Person, was ich mitbringe, was ich erlebt habe, das ist ein Faktor und zwar ein ganz wichtiger. Wenn man sich das immer wieder überlegt und auch die Perspektive bewusst mal zu wechseln beginnt, indem man zum Beispiel so ein Buch liest von das von Sarah Wetscherer, das ich euch auch gerne noch verlinke in den Notizen und schaut, womit haben rassifizierte Personen in der Kirche zu tun, mit welchen Vorurteilen, welcher Diskriminierung oder sich vielleicht als Mann mal bewusst macht, mit Frauen spricht in der katholischen Kirche und warum die von Diskriminierung betroffen sind und so weiter. Oder wenn im Theologiestudium auch Texte aus postkolonialen Gebieten gelesen würden, dann kommen auch andere Interpretationen ins Blickfeld. Und ich glaube, in einer Diskussion schadet es auch nie, dass ich transparent mache, warum ich etwas ausgerechnet so sehe. Also warum ich zum Beispiel zu einer ethischen Folgerung komme aus einem bestimmten theologischen Ansatz oder einem bestimmten Menschenbild. Was ich selber damit verbinde, was ich vielleicht auch selber zu verlieren habe in dieser Diskussion, warum es mir wichtig ist, hier Recht zu haben, das mal zu hinterfragen. Ich glaube, das kann eine Diskussion nur bereichern. Mir ist noch wichtig zu sagen, sich selber zu reflektieren und sich der eigenen Perspektivität bewusst zu sein, das bedeutet ja nicht zwingend, dass die eigene Auslegung falsch ist, aber es bedeutet, dass man vielleicht blinde Flecken hat, die man noch beachten sollte und mit einbeziehen sollte. Und in der Theologie probiert man natürlich trotzdem, auf eine möglichst objektive Perspektive zu kommen, weil Perspektivität auch nicht umgekehrt nicht bedeutet, dass alles einfach gleich richtig ist. Es gibt gerade in der Ethik Argumentationen, die gültig sind und solche, die ungültig sind, weil sie von falschen Vorannahmen ausgehen. Oder in der Bibelwissenschaft gibt es Dinge zu beachten, wenn man die Bibel sauber interpretieren möchte und nicht einfach nur nach Bauchgefühl, zum Beispiel den Kontext eines Textes oder die Gattung eines Textes oder Parallelstellen und so weiter. Aber wirklich nachvollziehbar kann man etwas nur machen, wenn man auch die eigene Perspektive mit bedenkt und reflektiert und je nachdem sogar transparent macht in der Diskussion. Wenn du bis hierher gehört hast, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, dann auch nächste Woche wieder was für euch aufzunehmen. Ich bin immer offen für Themenvorschläge an contact@reflab.ch. Du kannst mir auch sehr gerne einen Kommentar auf Instagram schreiben oder auf reflab.ch. Ich verlinke dir das beides in den Notizen zum Beitrag. Und wenn du diesen Beitrag auf Spotify hörst, dann schreib sehr gerne auch einen Kommentar direkt in Spotify oder nimm an der Umfrage teil, die ich zu diesem Beitrag aufschalte. Und sonst hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss!